Deutschlandfunk Kultur Rang 1.
Es sind nicht zuletzt Milo Raus theatrale Justizprozesse, die ihn zu einem radikalen Erneuerer des Theaters gemacht haben. Echte Juristinnen und Juristen, Expertinnen und Betroffene führen die Prozesse auf, die in der Realität nicht umsetzbar sind. Ein Höhepunkt dieses Verfahrens bildete schon 2015 das Kongo-Tribunal, das in dem damals vom Bürgerkrieg gezeichneten Land stattfand. Der Guardian nannte es das ambitionierteste politische Theaterprojekt, das je inszeniert wurde. Auch ein Film ist damals daraus entstanden. Nun findet im Kongo die Fortsetzung statt, die Kolwezi-Hearings. Ein neues Weltwirtschaftsgericht der Zivilgesellschaft. Angeklagt wird dort der Rohstoffgigant Glencore, der zwei der größten Kobaltminen der Welt betreibt. Von Anfang an am Projekt beteiligt war die Dramaturgin Eva Maria Bertschi. Sie ist im Augenblick in Kolwezi und ich konnte gestern zwischen den Verhandlungen mit ihr sprechen. Ich habe sie erst einmal gefragt, wie es zur Fortsetzung des Kongo-Tribunals gekommen ist.
Die Idee für eine Fortsetzung des Tribunals ist 2017 entstanden, als wir für die Premiere des Films zurück in den Ostkongo gereist sind und gemerkt haben, wie wichtig das für die Leute ist, dass wir diesen Raum geschaffen hatten, wo sie über die Konsequenzen dieses Bürgerkriegs, über die Verbrechen, die da begangen wurden, aber eben auch über die Zusammenhänge mit der Minenindustrie, mit der Ausbeutung von Rohstoffen und so weiter sprechen konnten. Die Opfer von Umsiedlung, die Opfer von Massenverbrechen und so weiter sind aufgestanden und haben gesagt, ja, wir müssen darüber sprechen und so. Und so hatte vor allem damals unser Untersuchungsleiter Silvestre Simon die Idee, dass sie das Kongo-Tribunal auch unabhängig von uns eigentlich irgendwie weiterführen möchten. Und wir haben sie dann dabei unterstützt. Das heißt, dieses zweite Tribunal ist im Grunde nicht ein Tribunal von Milo Rau. Es ist das Tribunal von unserem Team vor Ort. Es wird organisiert von LEM Afrika in Zusammenarbeit mit AfroWatch und CERS Gigi, zwei NGOs, lokale NGOs hier aus Lubumbashi und Kolwezi.
Es kommen da mehrere Fälle zusammen, die nun in Kolwezi verhandelt werden. Grob zusammengefasst, worum geht's konkret?
Es geht hier in Kolwezi um die Minenindustrie. Es geht um diese Region, wo eben die größten Kupfer- und Kobaltminen der Welt liegen. Und es geht vor allem um die Auswirkungen dieser Minenindustrie auf die Bevölkerung hier vor Ort. Im ersten Fall ging es darum, wie damals in der Nachkriegszeit, also ab 2003 bis 2010, die Vertragsverhandlungen verliefen zwischen dem staatlichen Minenunternehmen einerseits, das vorher quasi das Monopol hatte hier in der Region, und den internationalen Unternehmen, die nach den Kriegen angefangen haben, hier Rohstoffe auszubeuten. Bei diesen Verhandlungen ist dem Kongo sehr viel Geld verloren gegangen. Es war sehr viel Korruption im Spiel. Die Unternehmen waren auch in der Expertise dem Kongo meist überlegen. Und bis heute zahlen ganz viele der Unternehmen, die jetzt hier tätig sind, kaum Steuern, haben viele Strategien, wie sie Steuern umgehen können. Also gestern hat einer der Experten gesagt, dass dem Kongo bisher ungefähr 10 Milliarden entgangen sind wegen diesen Vertragsverhandlungen. In der heutigen beiden Sessionen geht es um einen Fall von Verschmutzung, wo Mutanda Mining, ein Subunternehmen von Glencore, bei einem Unfall Schwefelsäure die Felder und einen Fluss verschmutzt hat und die Menschen, die in diesen Gemeinden wohnen, bis heute nicht dafür entschädigt wurden. Es geht um einen zweiten Fall, wo ein Lastwagen mit Schwefelsäure, der unterwegs war nach Mutanda Mining, auch eben zu diesem Subunternehmen von Glencore, in einer Menschenmenge gerast ist. Und bei diesem tragischen Unfall sind 20 Menschen auf eine ganz schreckliche Weise gestorben. Sie sind in Säure aufgelöst worden. Und bis heute wurden die Menschen dafür nicht ausreichend entschädigt. Und dann wird die Jury ein Urteil fällen.
Wie reagiert denn eigentlich Glencore darauf? Es gab ja bereits europäische Hearings in Berlin und Zürich. Wie hat sich das Unternehmen denn da positioniert? Nehmen die das überhaupt ernst?
Ja, sie nehmen das sehr ernst. Es geht natürlich um ihren Ruf, der dabei Schaden erleiden kann. Und deswegen war es schon in Zürich, haben sie uns gesagt, dass sie leider nicht kommen können. Damals war das im Vorfeld zur Konzernverantwortungsinitiative, was natürlich für sie auch ein wichtiges politisches Ereignis war. Und deswegen waren sie auch ein bisschen nervös. Und hier vor Ort aber ist die Lage nochmal eine ganz andere. Hier vor Ort sind sie noch viel sensibler. Also hier waren auch gestern Verantwortliche von MUMI im Saal, haben sich aber eher verdeckt gehalten und wollten nicht sprechen. Aber sie haben das Ganze sehr eingehend beobachtet und wir werden dann sehen, ob sie darauf nochmal reagieren oder nicht.
MUMI, das sollte man nochmal sagen, ist Mutanda Mining, eine schon erwähnte Tochtergesellschaft von Glencore. Wie sieht es denn auf der anderen Seite aus bei den Betroffenen? Haben die sich sofort bereit gefunden, bei diesem Prozess mitzumachen? Und wer sitzt da jetzt eigentlich im Publikum?
Also wir arbeiten eben, wie gesagt, mit zwei Organisationen, zwei lokalen NGOs zusammen, AfriWatch und CRGG, die beide die Opfer von diesen Fällen seit Jahren betreuen und mit ihnen in sehr engem Kontakt sind. Und in diesem Sinne war es nicht so kompliziert, die Opfer auf dieses Tribunal vorzubereiten. Und im Publikum sitzen viele Leute von der lokalen, von der sogenannten Zivilgesellschaft, viele Leute von NGOs, aber auch eben gestern waren einige Minister der Provinzregierung da zur Eröffnung, viele Abgeordnete vom Parlament. Also es sind auch sehr, sehr viele offizielle Leute aus der Regierung da, die das Ganze sehr eingehend verfolgen. Und das ist eben auch das Wichtige an diesem Tribunal, dass die Opfer vor der Regierung, vor den Menschen, die hier auch die tatsächlich die Entscheidung treffen, darüber sprechen können, was ihnen geschehen ist. Ja, das ist das, was irgendwie auch die ganze Spannung ausmacht, die sich im Saal irgendwie von Anfang an immer einstellt.
Das erste Tribunal hat durchaus konkrete Folgen in der Wirklichkeit gehabt. Gehen Sie davon aus, dass das jetzt wieder so sein wird?
Also nach dem ersten Kongo-Tribunal wurden ja nach dem Tribunal zwei der Minister in der Regierung, die ausgesagt haben, wurden ausgewechselt. Wir wissen natürlich nicht ganz genau, ob das jetzt aufgrund des Tribunals war, aber es ist schon sehr wahrscheinlich. Wobei das meiner Meinung nach nicht unbedingt eine Konsequenz ist, die unbedingt wünschenswert ist, weil hier werden natürlich die Politiker ständig irgendwie ausgewechselt, aber das System bleibt letzten Endes dasselbe. Was, glaube ich, viel wichtiger ist, ist, dass die Zivilgesellschaft und die Menschen, die Opfer über ihre Fälle sprechen können, sie vielleicht auch untereinander irgendwie begegnen und wenn eben darüber gesprochen ist, die Minenunternehmen und die Regierung plötzlich nicht mehr einfach nur so weitermachen können, wie sie es bisher getan haben, weil sie halt unter Druck gesetzt werden, weil sie plötzlich merken, okay, wir können so vielleicht nicht mehr weitermachen, wir müssen auch gewisse Sachen respektieren, wir müssen auch Verantwortung übernehmen gegenüber den Opfern und so weiter. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Konsequenz des Tribunals oder die wichtigste Auswirkung.
Wir sprechen hier in unserem Theatermagazin über das Kongo-Tribunal. Nun stellt sich doch aber die Frage, wird das so einer gesellschaftlich relevanten Intervention überhaupt noch gerecht, dass das als Theaterprojekt wahrgenommen wird? Ist das für Sie wichtig, dass es da noch eine Anbindung an diese Kunstform gibt?
Ja, das Kongo-Tribunal befindet sich weiterhin halt in diesem Grenzbereich zwischen Theater. Also irgendwie spielen auch alle immer ein bisschen Theater, wenn sie auf dieser Bühne vom Kongo-Tribunal sind. Weil natürlich das Tribunal bestimmte Regeln vorgibt, aber auch zum Beispiel etwas behauptet, was eigentlich so gar nicht stimmt. Es ist ein Tribunal der Zivilgesellschaft, aber eigentlich kann dieses Tribunal ja gar kein Urteil fällen, das irgendwelche Konsequenzen hat für die Menschen und so weiter. Also es ist schon eine Behauptung, es ist eben auch ein utopisches Projekt. Und gleichzeitig haben wir aber eben auch eine Institution damit geschaffen, die natürlich funktioniert und die Auswirkungen hat auf der symbolischen Ebene. Das ist, glaube ich, das Interessante daran. Und das ist das, was für die Leute, die daran beteiligt sind, auch immer wieder eine interessante Gratwanderung ist, sich das irgendwie vorzustellen, was das jetzt genau bedeutet. Auch das den Opfern zum Beispiel zu erklären, was das denn bedeutet, warum dieses Tribunal so existiert und was denn auch der Unterschied ist zu den Prozessen, die tatsächlich stattgefunden haben und wo sie zum Beispiel kaum zu Wort gekommen sind. Also das Kongo-Tribunal bleibt ein utopisches Projekt und gleichzeitig ist es eben jetzt zu einer Institution geworden. Und ich glaube, in dieser Ambiguität muss man das auch betrachten.
sagt Eva-Maria Bertschi. Sie gehört als Dramaturgin zum Team um Regisseur Milo Rau und hat die Kongo-Tribunale von 2015 an mit aufgebaut. Die Kolwezi-Hearings enden zur Stunde vor Ort. Bleibt abzuwarten, welche Folgen sie haben werden und wie es dort weitergeht.